Wunderschönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank, Deborah. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und das Thema lautet ja, wie werde ich reich? Wohlstandsevangelium. Das verkündigen wir hier nicht. Keine Angst. Aber ich habe schon gedacht, wenn wir jetzt mal in diese Thematik einsteigen, dann darf man auch mal ein paar Worte verlieren, ruhig auch über materielle Dinge. Beginnen möchte ich mit einer Geschichte, da gibt es eine Kalendergeschichte von dem Dichter Johann Peter Hebel. Ist viele Jahre zurück, er war ein junger deutscher Handwerker aus dem süddeutschen Raum. Früher sind die Handwerker ja noch gewandert und das hat er auch gemacht und dann ist er nach Holland gegangen. Nach Amsterdam, er kannte natürlich die Sprache nicht, ihn verstand man auch nicht so gut. Und er ging durch Amsterdam und dann sah er eine wunderschöne, großartige, pompöse Villa. Und er fragt einen vorübergehenden Holländer, wem denn diese Villa gehört. Und dieser Holländer verstand den Deutschen nicht und sagt nur, kan niet verstaan. Ich kann dich nicht verstehen. Naja, denkt sich der junge Mann und geht weiter. Nach einer Zeit kommt er an diese großen Kanäle vorbei in Amsterdam und da war ein riesengroßes, fantastisches, pompöses Schiff. Und er hat sich so gedacht, wem mag das gehören? Und er fragt wieder einen Vorübergehenden und er kriegt die gleiche Antwort, kan niet verstaan. Und da denkt er sich, Mensch, also dieser Herr kan niet verstaan, der muss ja ganz schön reich sein. Was der sich alles leisten kann. Und es vergingen ein paar Tage und dann sah er einen Leichenzug durch die Straßen gehen mit einem Sarg. Und es tat ihm leid und ihn hat das auch interessiert und er fragt, wer denn da gestorben ist. Und die Holländer sagen ihm, kan niet verstaan. Und dann sagt er und denkt sich, siehst du, da kann der Herr Kandid Fastan noch so reich sein. Am Schluss liegt auch er im Sarg. Reich sind wir doch alle, oder? Wie werde ich reich? Ich habe vielleicht nachher noch ein paar Punkte dazu. Wie werde ich reich? Ist ja unwahrscheinlich, wie reich wir sind. Die Frage dürfen wir uns ja auch gefallen lassen. Ist Reichsein überhaupt erlaubt? Was meinen Sie von der Bibel her? Darf man reich sein? Oder ist Reichsein Sünde? Der wahre Reichtum besteht natürlich darin, das war sehr passend übrigens die Stelle über den reichen Jüngling, dass man das ewige Leben sich nicht erkaufen kann. Alle materiellen Mittel reichen nicht aus, um sich das ewige Leben zu kaufen. Das heißt, dass wer das ewige Leben besitzt, der ist wirklich reich. Auch wenn es hier auf dieser Erde durch manche Bedrängnisse geht. Also fühlen Sie sich reich in Jesus Christus, der den Preis dafür bezahlt hat. Ist reich sein materiell gesehen Sünde? Natürlich nicht. Gott selbst ist ja reich. Er ist zwar arm geworden auf dieser Erde um unseretwillen, aber er selbst ist ja reich und er beschenkt uns ja. Die Bibel sagt, Himmel und Erde und alles, was sie erfüllt, gehört Gott. Die Bibel sagt weiter, der Himmel und aller Himmel können ihn, Gott, nicht fassen. Nicht ergründen, nicht ertasten. Stellen Sie sich vor, die Himmel und aller Himmel können Gott nicht fassen. Ihm stehen ja, ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Milliarden, Milliarden und Abermilliarden von Engeln zur Verfügung als Bedienstete, als Diener. Was für ein Reichtum und Gott lässt uns ja teilhaben an seinem Reichtum. Er ist ja überhaupt nicht geizig, ja? Was wir alles geschenkt bekommen. Es gibt aber auch Menschen, die Gott reich gemacht hat und gesegnet. Man könnte jetzt unzählige Beispiele wahrscheinlich aufzählen aus der Bibel, aber ich möchte ein paar repräsentativ erwähnen. Da haben wir zum Beispiel den Abraham. Über ihn heißt es im 1. Mosebuch, Kapitel 13, Vers 2, und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Darf man reich sein? Über Isaak liest man das dann ganz ähnlich. Da heißt es, und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Das sind Worte Gottes. Das steht in 1. Mose 26, Vers 12 bis 14. David und Salomo, ich habe nachher noch ein paar Zahlen, ist unwahrscheinlich. Barzillai, das war ein alter Mann, 80-jährig, der hat David unterstützt und über ihn heißt es auch, dass er sehr reich gewesen war. Wir können weiterfahren, auch dann im Neuen Testament. Ich habe mir notiert, zum Beispiel Barnabas war ein vermögender Mann. Er hatte Landbesitz. Philemon, der offensichtlich Paulus unterstützt hat. Lydia, die Frau, die mit Purpur handelte, war, ja, wohlbetucht. Die Mutter von Johannes Markus war offensichtlich auch wohl situiert. Da versammelte man sich, die Apostel, die erste Gemeinde. Und jetzt kommst, jetzt möchte ich mal, willst du reich werden? Ja, kommen wir mal auf uns zu sprechen. Sind wir nicht reich? Jetzt ruhig mal materiell gesehen. Müssen wir eigentlich überhaupt noch reicher werden? Werden wollen? Gut, wir denken natürlich, Schaden tut's ja nicht, ne? Wahrscheinlich. Obwohl die Bibel sehr warnt vor Reichtum. Aber wir alle sind reich, mehr oder weniger. Also wenn ich mal überlege, sagen wir mal vor 120 Jahren, 150 Jahren, wer konnte sich schon eine Kutsche leisten? Heute haben wir alle ein Auto. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat ein Auto? Also jetzt. Also. Jeder von uns hat eine Wohnung, in der familiär, ich denke, alleine wohnen kann. Wir sind im Alter versorgt, wir sind medizinisch versorgt. Wir machen uns natürlich immer Sorgen. Meine Mutter ist vor 6 Wochen etwa, ist sie gestürzt und hat sich das Bein ein paar Mal gebrochen. Und dann war sie auch auf Spitex angewiesen, unter anderem. Und da macht man sich auch Sorgen, ja, was kostet das an Geld und wie soll das alles gehen und so weiter und so fort. Und meine Frau hat sie beruhigt, das kommt schon alles gut. Und am Schluss kam dann die Rechnung, Kosten Selbstbehalt. Elke, mach mal auf, guck doch mal. 1,20 Franken. Für 6 Wochen. Alles andere wurde übernommen. Die meisten von uns haben nur 5 Tage in der Woche zu arbeiten. Was hast du gesagt? Alle 7 Jahre? Ein Jahr? Ist das so? Ja, ja, stimmt. Ja. Alle 7 Jahre haben wir ein Jahr Sonntag. Das passt ja wirklich gut. Stellt euch das mal vor. Ja, wo gab's das in der römischen Zeit? Damals, in der Gemeinde. Die hatten keinen Sabbat. Die hatten auch keinen Sonntag. Oder glauben Sie, da konnte ein römischer Soldat oder ein Bediensteter irgendwie vom Kaiser, der konnte sagen, hör mal Kaiser, du Kumpel. Jetzt bin ich Christ, jetzt will ich einen Sonntag frei haben. Oder einen Sabbat. Dann hätte der gesagt, okay, das regeln wir ganz schnell. Kopf ab und hast du immer frei. Ging nicht. Die haben sich entweder ganz morgens früh versammelt oder spät am Abend. Und dann ist der Sonntag als Feiertag erst später in der Folgezeit eingeführt worden. Und den dürfen wir bis heute genießen. Wunderbar. Alle 7 Jahre ein Jahr Sonntag. Das ist unheimlich. Habe ich mir noch nie so Gedanken darüber gemacht. Jeder von uns hat wahrscheinlich wenigstens 4 Wochen Urlaub im Jahr. Wir können uns die besten Lebensmittel leisten, von überall her. Unser Fleisch kommt aus Kanada, aus den USA, aus Südamerika, aus Schottland. Unsere Früchte, die kommen aus Asien, Afrika, aus Neuseeland. Was sind wir reich? Vergleichen Sie das mal mit vor 100 oder 150 Jahren oder 200, 300 Jahren. Das Problem ist, dass wir oft ganz einfach eine falsche Blickrichtung haben, ja? Wir können ja nie genug kriegen, statt wir mal zufrieden sind und wirklich dem Herrn danken für den Reichtum, den wir besitzen. Falsche Blickrichtung. Da ist ein Vater, dem geht es gut, und der will seinem Sohn eine Lehre erteilen und er will ihm zeigen, wie so auf dem Land die armen Leute leben. Arme Landwirte zum Beispiel, die ums Dasein damals kämpften. Und so nimmt er seinen Sohn mit und er bleibt einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf einer Farm in den USA bei relativ ärmlicheren Landwirten. Und als sie wieder zurückkommen, dann fragt natürlich der Vater seinen Sohn, na, hat dir der Ausflug gefallen? Ja, sagt der Sohn, das war ganz interessant. Und nun hast du gesehen, ja, wie arme Leute auf dem Land leben, nicht wahr, mein Sohn? Ja, ja, Vater, das habe ich gesehen. Ja, und was hast du denn daraus gelernt, mein Sohn? Und dann antwortet der Sohn, ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben. Und die haben 4. Ich habe gesehen, dass wir einen Swimmingpool haben, der reicht bis in die Mitte unseres Gartens. Die haben einen See vor der Tür. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten. Die haben die Sterne am Himmelszelt. Unsere Terrasse reicht bis in den Vorgarten und die haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch hinzu, danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Blickrichtung. Willst du reich werden? Es ist nicht verboten, reich zu sein. Gott schenkt uns das. Ist keine Sünde. Gott gönnt uns das. Auch das ist Gnade. Er ist der Geber aller guten Gaben, jeden vollkommenen Geschenkes. Jakobus 1,17, geistlich natürlich zuerst, aber auch sonst. Prediger 5,18. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen, ist alles Gnade. Also, wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum gibt, Schätze gibt und es ihm dann noch schenkt, das auch zu genießen, das ist das Problem. Manche haben Schätze und Reichtum, die können das gar nicht genießen. Also, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen an seiner Mühe. Reichtum ist nämlich auch oft mit Mühe verbunden. So ist das eine Gabe Gottes. Und wir müssen uns ja nicht einbilden, also dass wir gerade auch eben reichere Menschen, die wenigsten sind ja einfach irgendwie reich durch einen Lottoschein oder durch ein Erbe oder was. Meistens ist ja Reichtum verbunden, wie uns der Text sagt, mit Mühe. Es ist mit Kraft verbunden, es ist mit Fleiß verbunden, es ist mit Kampf und Einsatz und auch mit Sorgen verbunden. Ja. Die Gefahr besteht immer darin, Gott und das Reich Gottes aus den Augen zu verlieren. Und wenn wir das tun, dann sind wir arm. Und wenn wir reich werden wollen, ich meine jetzt geistlich, nicht materiell. Das ist kein Wohlstandsevangelium, das ich hier verkündige. Ich werde Ihnen nicht sagen, legen Sie was in die Kollekte und übermorgen haben Sie einen Mercedes vor der Tür. Das geht nicht. Aber wenn wir reich werden wollen, dann sollten wir, und da leitet uns der Herr individuell, Sie ganz persönlich und auch mich, als erstes nach dem Reiche Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann werden wir reich. Es ist nämlich auffallend, dass die Personen, die ich eben erwähnt habe, dass die das alle getan haben. Zum Beispiel der Abraham. Der Abraham, der ist ausgezogen, heißt es, mit seinem ganzen Reichtum da aus Ägypten und dann kam er in das Land Kanaan und das Erste, was er tat, er richtet einen Altar auf, um den Herrn anzubeten. Da sehen wir, wo sein Herz war. Oder ich habe ja gesagt, wir kommen noch darauf, David. Also Sie müssen sich mal vorstellen, 1. Chronikerbuch, Kapitel 22, Vers 14. Da sorgt dieser David für den Tempel. Das lag ihm ja auf dem Herzen. Er wollte das Material etc. etc. herbeischaffen, damit sein Sohn nachher einen Tempel bauen kann. Und dann sagt der David, 1. Chroniker 22, 14, und siehe, durch meine Bemühung habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold bereitgestellt. Und 1000 mal 1000 Talente Silber, dazu Erz und Eisen, das nicht zu wägen ist, denn es ist sehr viel. Auch habe ich Holz und Steine angeschafft und du kannst noch mehr dazu tun. Wenn ich dachte, Mensch, was ist das jetzt? Was sind das für Mengen? Und dann habe ich eine andere Bibelübersetzung aufgeschlagen, neue evangelistische Übersetzung. Und die sagt, so, David spricht zu Salomo, und sie, trotz meiner Mühsal habe ich für das Haus des Herrn 3500 Tonnen Gold und 35 Tonnen Silber bereitgestellt. Dazu solch eine Menge an Bronze und Eisen, dass man sie nicht wiegen kann. Unheimlich. Salomo ist dann da weitergegangen, ja? Und Salomo wurde von Gott gefragt, als er an die Macht kam, was wünschst du dir? Da stand er noch gut geistlich, der Salomo, und dann sagte er, ich wünsche mir Weisheit, ich wünsche mir Einsicht, ich wünsche mir Erkenntnis. Und dann antwortet ihm Gott in 1. Chroniker 1, 11 bis 12, weil du dir das gewünscht hast und nicht Reichtum und nicht Ehre, werde ich dir Weisheit und Erkenntnis und Einsicht geben und Reichtum und Ehre auch. So wirst du reich. Für uns gilt das geistlich. Das ist Reichtum. Geben zu können, für Gott zu leben, das Leben zu geben und zu sagen, dahin zu kommen, Herr, ich möchte noch viel mehr auch dahingehend verändert werden, nach deinem Reich zu trachten. Und wenn es mit wenigen Mitteln ist, wenn es mit meinen Gaben ist, mit meinen geistlichen oder handwerklichen Gaben, ich möchte mich einbringen. Barsilai unterstützte David, Philemon unterstützte Paulus, Lydia unterstützte Paulus und andere. Die Frauen damals, als der Herr Jesus Christus auf dieser Erde war, da heißt es, ja, die ihm dienten mit ihrer Habe. Davon lebte der Herr. Dr. Horst Deichmann, Deichmann-Gruppe, ich glaube in der Schweiz, Dosenbach, glaube ich, gehört dazu, wenn ich mich nicht irre. Ja. Er ist ja verstorben, ich glaube, meine letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres. Und der Mann hat einmal gesagt, hat die größte Schuhhauskette Europas, und er hat gesagt, ich bin reich, nicht um mir selbst ständig etwas Besseres leisten zu können, sondern letztlich, um dieses Geld einzusetzen für die Sache des Reiches Gottes. Kann man leicht sagen, denkt man, ne? Und er gründete ein sozialmissionarisches Hilfswerk, er unterstützte Israel und er betreute 200.000 Menschen. Ist er verstorben, aber ich glaube, seine Söhne machen das weiter. Und da mal ganz konkret. Was mache ich eigentlich, und wirklich, ich, Norbert, was mache ich eigentlich mit dem, was ich besitze, was ich habe, an geistlichen Gaben, an Naturgaben, die Gott auch gibt und auch mit dem, was ich sonst vielleicht an materiellen besitze, was mache ich eigentlich damit? Und jetzt mal gar nicht gucken auf, ja, der Herr Doktor so und so, der hat ja genug, der sollte mal ein bisschen mehr tun. Was setze ich konkret und praktisch ein? War ja schon im Alten Testament so übrigens, die Leviten, die vom Zehnten lebten, die mussten ja von dem Zehnten, den sie bekamen, auch wieder den Zehnten geben. Die konnten nicht sagen, ja, wir sind Reichsgottesarbeiter, wir machen das nicht, wir brauchen das nicht, wir leben von den anderen. Nein, nein. Und abgesehen davon ist der Zehnte ja im Neuen Testament nicht mehr Gesetz. Vor einiger Zeit las ich in Idea Spectrum, dass ein Pastor in den USA in seiner Kirchengemeinde einen Umschlag fand. Und den machte er auf in einer Kirchenbank und da waren 18 Cent drin. 18 Cent und da war ein Brief dabei und da stand drauf, bitte seien Sie nicht böse, ich besitze nicht viel, ich bin obdachlos. Gott segne Sie. Die Kirchengemeinde war tief berührt. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Was ich mir überlegt habe, ich habe es noch nicht geschafft durchzusetzen. Aber es ist manchmal hier. Ich habe mir gedacht, wie wäre das eigentlich, Norbert, wenn ich das könnte? Ich hoffe, ich könnte das dann auch. Wie wäre das, Norbert, wenn du dir jetzt mal vornimmst, so ein halbes Jahr oder sagen wir mal 3 Monate, ein halbes Jahr kauf ich mir mal nichts. Ja? Also Zahnpasta und so natürlich. Und Essen und Trinken. Aber ich meine jetzt Turnschuh, Hemd, T-Shirt oder man sieht irgendwas Schönes, eure Toilette oder so. Oder vielleicht ein neues Handy, egal was. Oder irgendwas fürs Auto. Ein halbes Jahr lang kauf ich mir, Vierteljahr lang, 2 Monate, kauf ich mir mal nichts. Und dann lege ich das ungefähr Ersparte auf Seite und gebe das für eine Sache. Wenn ich es dann geschafft habe, sage ich es Ihnen vielleicht. Ist so ein Gedanke. Weil jemand hat einmal gesagt, am reichsten sind die Menschen, die auf das meiste verzichten können. Tabitha übrigens, über Tabitha heißt es ja in der Apostelgeschichte, sie war reich in guten Werken. Sie war reich in guten Werken und an Wohltätigkeit. Aber gut, reich sein in Gott. So lautet eigentlich unser Thema. Und damit meine ich ja gar nicht das Materielle, das ist ganz klar, sondern den geistlichen Reichtum, den ewigen. Es hat mal jemand gesagt, der Autor ist mir nicht bekannt, ich habe das zugeschickt bekommen, wer Gott nur noch für die irdischen Segnungen und die Vergebung seiner Sünden dankt, hat die himmlischen Segnungen und Reichtümer des Christus aus den Augen verloren. Und darum denke ich, dass David schon in Psalm 119 so gebetet hat, ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtum. Wirklicher Reichtum besteht ja, ich habe es schon versucht auch darauf hinzuweisen, wirklicher Reichtum besteht darin, dass er über unsere irdischen Grenzen, über die Grenzen des Lebens hinausreicht in die Ewigkeit. Und wer das besitzt, der ist reich. Und darum sage ich noch einmal, wenn Sie in Christus sind, dann sind Sie reich. Unendlich, ewig reich, ewig beschenkt. Und wir wollen uns einfach mal erinnern, was wir in ihm haben. Da reicht schon ein Blick in die Konkordanz, so Neues Testament auch, unter Reichtum. Da stoßen Sie auf gewaltige Dinge, gewaltige Dinge. Und wer Jesus Christus nicht hat, egal was er sonst besitzt, der ist einfach nur arm. Unendlich arm. Und darum willst du reich werden? Ja, glaube an Jesus und du wirst reich, oder erinnere dich, dass du ja schon ein Kind Gottes bist. Ich möchte nur drei Dinge und dann möchte ich auch damit schon aufhören, drei Dinge erwähnen. Einmal der Reichtum seiner Gnade. Wir haben ein wunderschönes Lied gesungen, ich glaube 362 oder sowas war das, als die Gnade mich fand, ne, oder so, hieß das Lied, glaube ich. Und dann das von Deborah, Bruno auch, ging auch um Gnade. Und das ist der eine Punkt, der Reichtum seiner Gnade. Gibt es ein wunderschönes Wort im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Reichtum seiner Gnade. Das ist mir sehr wichtig geworden, persönlich sehr wichtig geworden. Gnade, im Griechischen sagt man Charis. Ja, wir haben ja die Charis-Sänger auch, die Gnadensänger, unsere Rumänen. Ein Lexikon sagt, Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln des allmächtigen Gottes, auf das wir Menschen keinerlei Anspruch haben, das wir nur als Geschenk dankbar annehmen können. In Jesus Christus, seinem Sohn, hat Gott uns seine überströmende Gnade angeboten. Es gibt da einen relativ bekannten Satz, der trifft das so auf den Kopf, den Nagel. Gnade ist nicht das zu erhalten, was man verdient hat, um das zu bekommen, was man nicht verdient hat. Das ist Gnade. Ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Ich bekomme, wonach ich mich noch nicht einmal richtig ausgestreckt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich die Gnade erhalte. Ich habe sie mir nicht erarbeitet. Wir waren in Rumänien unterwegs, hatten dort Missionseinsatz und jemand fuhr da unser Auto und auf jeden Fall sind wir da gegen ein anderes Auto gefahren, wie das manchmal so geht. Bumm, standen wir da, steigen alle aus, ich glaube es war eine Frau oder war es ein Mann, das weiß ich nicht mal mehr, die wir da angefahren haben, wir waren schuld. Und steigen aus und die Frau, die steigt auch aus und guckt am Auto, eine Beule drin und so. Ach, nicht so schlimm, fahr so einfach weiter. Ich denke, wie? Ja, das sollte man mal in der Schweiz machen. Oder in Deutschland. Ich rufe die Polizei. Ich möchte die Versicherungsnummer. Und ich sage Ihnen, ich habe mir vorgenommen, das mache ich auch. Und dann bin ich... Da bin ich in Deutschland, an einem Geschäft, DM, auf dem Parkplatz, mit einem Motorroller hingefahren. Und dann komme ich aus dem DM raus und will so zu meinem Motorroller, suche meinen Motorroller, sehe ich es nicht, gucke genauer, liegt es da. Und da war da ein junger Mann im Auto, er war schon was am Schreiben für mich. Und dann sah er mich und er, dass ich zum Motorroller gesagt habe, oh, tut mir so leid, ich hab das nicht gesehen, ich bin rückwärts gefahren und dagegen gebumst und dann ist umgekippt und so. Es tut mir so leid. Und wir haben es aufgehoben und dann, ja, ein paar Kratzer dran und so weiter und so fort. Ich sage, Mensch, was soll das ganze Gedöne? Wissen Sie was, wir lassen das einfach. Meinen Sie das? Wie meinen Sie das? Und ich habe mich an Rumänien erinnert. Ne? Nee, das ist ja gut. Ja, kann ich Ihre E-Mail-Adresse haben? Und so, ja, ich sage, die können Sie haben. Und Sie können mir dann auch Ihre, dann kann ich Ihnen mal was, Ihre Adresse, und dann möchte ich Ihnen gerne mal was zuschicken, ein Buch oder so. Und zwei Tage später stand so ein Korb vor unserer Haustür. Mit allerlei Geschenken drin. Und eine Karte, vielen Dank nochmal, dass Sie mir so entgegengekommen sind und ich als junger Mann und so weiter und noch nicht so lange einen Führerschein etc. Ich sage Ihnen, das tut so gut, einfach mal Gnade. Nicht immer auf Recht pochen. Und Ersatz. Weil die Gnade Gottes, die gilt ja dem größten Verbrecher genauso wie einem hochstehend ethisch, moralisch und religiösen Menschen. Beide brauchen die Gnade. Wir werden gerettet, nicht weil wir es wollten. Nicht weil wir uns darum bemüht hätten. Wir werden einzig und allein gerettet, weil Gott es will. Das ist Gnade. Und jeder Christ, und das würde mich freuen, wenn Sie das bewegen würde oder vielleicht Sie mir das mit nach Hause nehmen innerlich. Jeder Christ ist erstens aus Gnade gerettet. Jeder Christ wird zweitens aus Gnade getragen, selbst in seinem Versagen. Wäre es nicht so, wäre hier keine Zionshalle. Die Plätze wären alle grün. Und jeder Christ wird aus Gnade vollendet. Aus Gnade gerettet, aus Gnade getragen, aus Gnade vollendet. Und wenn ich falsche Wege gehe, die Gott nicht gefallen, dann hat er auch dafür ein Gnadenmittel. Das heißt Erziehung. Gott erzieht uns. Er zeigt uns schon, dass wir verkehrt sind. Und manchmal tut das weh. Und damit hilft er uns. Aber aus der Gnade kann niemals jemand fallen, der Glied am Leibe Christi ist. Aus der Gnade kannst du nicht fallen. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe das Gefühl, dass es relativ wenige Christen gibt, die das Ausmaß der Gnade wirklich erkannt haben. Darum ist mir das wichtig heute Morgen gewesen, auch als Punkt. Viele meinen nämlich, dass doch ihre Anstrengungen dazu beitragen würden oder dazu beitragen müssen, dass Gott ihnen noch mehr Gnade und Segen schenkt. Und dann bauen sie auf Werke. Und darum sind so viele versklavt unter Gesetz oder Gesetzen, Ritualen und stolpern von Niederlage zu Niederlage, weil sie die Kraft des Geistes Gottes, der Gnade, nicht kennen. Ja, ist Gehorsam denn nicht wichtig? Heiligung, oh ja, das möchte ich dreifach unterstreichen. Gehorsam ist sehr wichtig, das wird von uns gefordert. Heiligung ist notwendig für unser Leben. Wir wollen danach streben, geheiligt zu sein. Aber auch da muss das Denken richtig eingeordnet werden. Gehorsam ist unsere praktische Reaktion auf die Gnade. Und keinesfalls wäre die Gnade Gottes die Reaktion auf unseren Gehorsam. Gott ist gnädig. Und dabei geht es nicht um billige Gnade. Sie hat dem Herrn Jesus das Leben gekostet. Ganz und gar. Und darum sagt Josh McDowell, der sagt, wenn du jemals ein Preisschild an deine Stirn zu kleben hättest, dann müsste darauf einzig und allein Jesus stehen. Sein Tod am Kreuz war die Bezahlung für unsere Sünden. Vor Ort hast du jetzt einen Jesuswert. Das ist der Wert, den er mit seinem Blut bezahlt hat. Wie kann ich denn jetzt diesen Reichtum genießen? Wie werde ich reich? Wie kann ich ihn genießen? Prediger 2,25 sagt, denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Ich kann ja ohne seine Gnade nicht mal genießen. Nur im Glauben. Bau auf die Gnade im Glauben und geh im Gehorsam deinen Weg. Aber krampf nicht. Ich muss gehorsam, da muss alles und wenn nicht und jetzt habe ich nur eine halbe Stunde gebetet statt eine Dreiviertelstunde und der ganze Tag ist kaputt. Epheser 2, 7-9 sagt, damit er in den kommenden Weltzeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also diese Gnade geht ja sogar noch in die neuen Weltzeiten hinein, in die Ewigkeit hinein. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das, ich habe es gesagt, gilt für den Glaubensanfang, das gilt für den Glaubenswerdegang heute, das gilt für die Glaubensvollendung bis in die Ewigkeit hinein. Wissen Sie, der überschwängliche Reichtum seiner Gnade und Güte bis in die kommenden Zeitalter hinein in Christus Jesus, das heißt, dass bis in die Ewigkeit werden die himmlischen Heerscharen die Gnade Gottes an der Gemeinde Jesu bewundern. Das ist es, was der Text sagt. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Bis in alle Ewigkeit. Lebe im Glauben aus der Gnade, werde reich. Und wenn Sie gerade ein Problem haben, vielleicht persönliches Problem, gehen Sie zur Gnade. Jesus. Zweitens, Reichtum in Erfüllung aller Notdurft. Philipper 4, 18, 19, ich habe alles, sagt Paulus, und habe Überfluss. Und der ist doch durch so Nöte gegangen. Ich bin völlig versorgt. Und er saß im Gefängnis. Seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Den Satz lese ich nochmal. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Die Philipper, die haben den Apostel Paulus versorgt mit Gaben. Sie haben ihn unterstützt, seine Arbeit und jetzt auch seine Not im Gefängnis. Ich denke, das ist nicht so gewesen wie in den Gefängnissen heute. Ja, wie man, da kann man noch vielleicht noch ein Menü aussuchen. Das weiß ich nicht. Aber das war damals nicht so der Fall. Ich denke, wenn die Familienangehörige die Insassen nicht versorgt hätten, hätten die wahrscheinlich nichts gehabt. Aber nun gibt Paulus seinerseits ihnen diese kostbare Verheißung. Wir wissen ja, dass die Gemeinde Jesu eigentlich geistliche Verheißungen hat, ja nicht irdische. Das heißt über Gemeinde Jesu immer, ihr müsst leiden, ihr müsst durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes, ihr werdet genauso krank wie die anderen und ihr habt auch eure Nöte und ihr habt auch eure Höhen und Tiefen. Ist nicht so wie, sagen wir mal, im Alten Testament, ja, wenn du mir gehorsam bist, dann wirst du gesegnet, wo dein Fuß auch tritt und dann gebe ich dir ein langes Leben und so weiter und so fort. Ja, heute gibt es geheiligte Kinder Gottes und die sterben mit 30. Ja, das müssen wir wissen, vom Alten und vom Neuen Testament her. Aber es gibt doch auch solche Verheißungen wie jetzt eben hier, dass Paulus ihnen sagt, der Herr wird euren Mangel ausfüllen. Ihr wird euch geben, was ihr braucht, nicht zu viel und nicht zu wenig. Aber er wird euch geben, was ihr braucht. Es wird zur rechten Zeit das Richtige kommen. Und manche denken wirklich, also jetzt ist Schluss, jetzt ist aus. Und 5 Jahre später merken sie, Mensch, der hat trotzdem durchgeholfen. Irgendwie, vielleicht ganz anders als ich dachte, aber er hat durchgeholfen, ja? Und das betrifft ja nicht nur materielle Gaben, sondern auch geistliche Gaben, wie zum Beispiel vielleicht eine Gabe, die er dir schenkt oder geschenkt hat und die du jetzt einsetzt und du weißt nicht, wie sie einzusetzen ist. Und der Herr wird es dir auch da geben oder in Erkenntnis, in Zuspruch, in Ermutigung und so weiter und so fort. Das war ein Ding. Da wollte ich unser Auto waschen. Unser Auto waschen in der Waschanlage. Und dann bin ich da hin und so und dann bin ich da schon in der Spur. Und auf einmal merke ich, ach du Schande, jetzt habe ich doch Portemonnaie vergessen. Was mache ich denn jetzt? Und ich bin schon da in der Spur. Und dann sah ich da aber einen Bekannten und dann habe ich den gefragt, du hör mal, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Das war mir so peinlich, ja? Ich habe das Geld vergessen. Und jetzt, mein Auto kommt da immer näher, ich muss was machen. Ne? Ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Und ich sage ihnen, ich komme dran, auf einmal macht das, bing, bong, boom, Lichter gingen an, alles ging an. Und dann hieß es, Jokerwäsch, Sie kriegen die teuerste Wäsche heute gratis. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist der Herr. Er kann dir helfen durch einen Bruder oder durch einen Freund oder auch durch einen fremden Menschen. Er kann aber auch sagen, hör mal, das brauche ich alles gar nicht. Ich regel das schon. Ich habe schon vor einem Jahr ausgerechnet, dass du heute das 325.000. Auto bist. Und dann die Jokerwäsche kriegst. Also er wird allen euren Mangel ausfüllen. Er wird uns nicht reich machen. Kein Wohlstandsevangelium. Im Gegenteil, es kann bitter werden. Da müssen auch Christen durch. Dass man Angst hat um seine Existenz. Aber er wird allen Mangel ausfüllen. Und das tut Gott immer über Jesus Christus. Immer. Und zum Schluss, Reichtum der vollen Gewissheit. Kolosser 2, 2 bis 3. Damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wollen Sie reich werden? Damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Aber hier muss ich jetzt doch was sagen. Wie komme ich zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses? Natürlich auch wieder Gnade. Aber hier gibt es fast so eine Art Vorbedingung. Vereinigt in Liebe. Damit eure Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Wer geistlich reich werden will, möchtest du reich werden? Möchtest du weiterkommen? Auch in der Veränderung. Wer geistlich reich werden will, der sollte bedenken, dass die Liebe der Zugang ist. Und das Größte. Und immer das Größte bleibt. Ohne Wenn und Aber. Ohne Abstrich. Ohne Liebe. In der Gemeinde Jesu gibt es kaum Wachstum. Keine Erkenntnis, keine Reife. Ohne Liebe finden meistens dann nur fruchtlose Wortgezänke statt und eine geistliche Gemeinschaft ist schwerlich zu erkennen. Darum hat ein Mann, Luciano de Crescenze oder so, der hat es bildlich mal so ausgedrückt: Jeder von uns ist ein Engel mit nur einem Flügel. Und wir können nur fliegen, wenn wir uns umarmen. Aber zurück. Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit. Das finde ich so herrlich bei unserem liebenden Gott und Vater in Jesus Christus. Gott will, dass wir Bescheid wissen. Ich habe es schon mal öfter gesagt, aber das wird mir auch immer wieder neu groß. Gott will, dass seine Kinder wissen, dass sie Gewissheit haben in jeder Beziehung. Ja? Der Herr lässt die, die an seinen Sohn glauben, nie im Ungewissen. Wie oft lesen wir in der Bibel diese Worte, wir wissen aber, dass wir einen Bau haben im Himmel, wenn unser irdisches Haus zerfällt. Wir wissen, dass wir einen Bau haben im Himmel. Wir wissen das. Nicht vielleicht, ich weiß auch nicht, kann sein, hoffentlich. Und hoffentlich ist die Tür auf. Wir wissen um unsere Hoffnung, wir wissen um Vergebung, wir wissen um unser Heil. Heilsgewissheit nennt man das. Nicht vielleicht, wenn und aber. und könnte und könnte doch auch nicht. Und vielleicht gehe ich wieder verloren. Ich glaube nicht, dass das der Gnade Gottes entspricht. Darum las ich dieser Tage in der Scofield-Bibel einen Ausspruch von Scofield über Heilsgewissheit. Er schreibt: Die Sicherheit des Gläubigen beruht auf der Treue des Vaters seinem Sohn Jesus Christus gegenüber. Der Vater würde niemals fallen lassen, was der Sohn ihm anvertraut hat. Niemals würde der Vater jemanden nicht annehmen, der zu seinem Sohn gekommen ist. Niemals. Reichtum in der Gnade. Reichtum in der Erfüllung allen Mangels. Reichtum in der Gewissheit. In Gott liegen verborgen alle Schätze. Gerade geistlich auch der Weisheit, alle Reichtümer der Weisheit und der Erkenntnis, und ausschöpfen tun wir das alles über Jesus Christus, unseren Herrn. Im Kommentar von William MacDonald heißt es dazu, zu dieser Kolosserstelle, und damit möchte ich dann auch schließen: Christus ist in dem Gläubigen, und zwar als Haupt, als Zentrum und als Ursprung für alles, was er braucht. Durch seine immensen, unausforschlichen Reichtümer, durch den überragenden Reichtum seiner unendlichen Größe, durch alles, was er als Gott ist, durch alles, was er in der Schöpfung und Erlösung geschaffen hat, durch seine persönlichen, moralischen und mit seinen Stellungen verbundenen Herrlichkeiten ist er weitaus mehr als ein ganzes Heer von Professoren, Schriftstellern, Medien, Kritikern und allen anderen, die gegen ihn aufgeführt werden mögen. Haben wir es einigermaßen verstanden? In Christus Jesus verborgen alle Schätze der Weisheit, der Erkenntnis, der Erlösung, der Gewissheit, des Heils. Wollen Sie reich werden? Willst du reich werden? Ergreif die Gnade. Glaub an Jesus. Werde dir bewusst. Und sag einmal wieder: Gott, ich danke dir. Amen. Würde ich gerne noch beten. Ja, himmlischer Vater, liebender Gott, du hast uns deinen Sohn gegeben. Wenn wir die ganze Heilsgeschichte sehen, von 1. Mose beginnend, durch die ganze Bibel fortlaufende Offenbarung bis in die Offenbarung hinein, wie hast du uns beschenkt. Und allein der Reichtum, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr, wo wir Christus erkennen konnten, die Vergebung, das Heil, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns teilhaben lassen willst an deinen Reichtum, an all das, was du bist, an all das, was du hast. Du hast uns zu Söhnen Gottes gemacht, zu Erben, zu Miterben Christi. Es ist so herrlich. Wir preisen dich, dass wir dir gehören. Und wir wollen heute Morgen ganz einfach danken, dass wir so reich gemacht sind. Und wir wollen aber auch beherzigen, dass wir reich werden, wenn wir uns im Glauben an dein Wort halten. Und wenn wir auch Liebe üben und ja, dir vertrauen und deinem Wort Recht geben. Und eben glauben, dass wir in Jesus Christus alle Schätze haben. Danke, dass du uns trägst. Und wir wollen, Herr, das bestätigen durch Liebe, durch Gehorsam, durch Fleiß, durch Hingabe. Und auch, dass wir uns zur Verfügung stellen und das, was du uns gegeben hast für dein Reich, dass auch andere Menschen das erfahren, was wir erfahren haben und Gemeinde gebaut wird. In Jesus Christus. Amen.